Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Unser heutiger Fall ist ein wenig anders. Der ist auch anders aufgebaut und es geht nicht wahnsinnig viel um die Tat selber, sondern eher, wie es zu dieser Tat kommen hat können. Wir wollen nämlich heute über das Schulmassaker in Graz sprechen. Wir sind selber Österreicherinnen und uns hat das schon sehr getroffen.
Ja.
Und wir haben uns dann das tatsächlich mal angesehen, wie hat das überhaupt passieren können? Weil wir kennen unsere Schulzeit und da war das halt nicht so. Da war keine Angst davor, dass man
gar nichts
erschossen hat werden können. Ich meine, Stranger Danger, das war ein Ding. So.
Was ist Stranger?
Stranger Danger. So bleibt, wenn jemand steht im Auto.
Habt ihr das Stranger Danger genannt?
Nö, aber ich kenne den Begriff halt unter Stranger Danger, aber
ja, ja, ja.
Ja, aber sowas wie ein Schulmassaker, das war, ist eigentlich unvorstellbar.
Ja. Dann denkt man sich immer, bei uns passiert sowas nicht.
Ja, eigentlich gar nicht.
Ja.
Sowas gibt's, sollte es auch gar nicht geben. Ja. Und wenn wir uns so halt so ein bisschen reingelesen haben in diesen Fall, sind wir halt auch drauf gestoßen, dass halt sehr viele Systemversagen dafür verantwortlich war, dass das Ganze so passiert ist.
Ja.
Und darüber wollen wir heute sprechen. Was denn jetzt Politik, System verbessern muss, damit sowas halt nicht mehr so schnell passieren kann. So, da noch was hinzuzufügen?
Nö.
Okay, legen wir los. Sie haben mein Kind getötet. Diese verzweifelten Worte weint eine Mutter aus Bosnien, die seit Jahren in Graz lebt, als sie am 10. Juni 2025 erfährt, dass ihre Tochter zu den Opfern des Schulmassakers an der Dreierschützengasse gehört. Es ist ein Dienstag, der mit Matura-Prüfungen begann, wie jeder andere, und der in den größten Tragödie endet, die in einer österreichischen Schule je erlebt hat. 10 unschuldige Menschen verloren an diesem Vormittag ihr Leben. 9 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren und eine 59-jährige Lehrerin. Der Täter, ein 21-jähriger ehemaliger Schüler, richtet nach seiner grausamen Tat die Waffe gegen sich selbst. Ganz Österreich steht unter Schock und verharrt am nächsten Tag um 10 Uhr in einer landesweiten Schweigeminute in Trauer. Wir beide, als Österreicherinnen, als ehemalige Schülerinnen in Österreich, sind tief getroffen. In dieser True Crime-Folge möchten wir jedoch nicht reißerisch die Tat ausschlachten. Stattdessen wollen wir einfühlsam aufarbeiten, wie es dazu kommen konnte und was jetzt getan werden muss, damit so etwas nie passiert.
Wir sprechen heute über kollektive Blindstellen, die diese Tat ermöglicht haben, Schwachstellen im Waffenrecht, Versagen bei psychologischen Gutachten, fehlende Warnsysteme und den mangelhaften Informationsaustausch zwischen Behörden. Wir schauen uns an, welche Gesetzesänderungen in Österreich bereits angekündigt oder geplant sind, um solche Lücken zu schließen. Außerdem beleuchten wir die psychischen Auffälligkeiten und das Verhalten des Täters vor der Tat. Welche Warnsignale gab es und wie hätten die Schule, Psychologinnen oder die Familie besser reagieren können? Dazu holen wir Einschätzungen von Fachleuten ein, von Jugendpsychiaterinnen über Präventionsexpertinnen bis hin zu Waffenkontrollexpertinnen, welche Maßnahmen nun dringend nötig sind, von einer besseren psychischen Gesundheitsversorgung unter Überwachung potenziell gefährlicher bis hin zu mehr Schulsozialarbeit und strengeren Waffengesetzen. Und nicht zuletzt nehmen wir uns die Zeit, den Opfern dieser Episode ein Gesicht und eine Geschichte zu geben, zumindest bei jenen, deren Namen und Hintergründe schon bekannt sind.
Wenn so etwas Furchtbares geschieht, stellt sich immer die quälende Frage: Hätte diese Tat verhindert werden können? Und wenn ja, warum wurde sie nicht verhindert? In den Tagen nach dem Schulmassaker von Graz wurde deutlich, dass es nicht nur um einen einzelnen Täter geht, sondern um systemische Versäumnisse, die seine Tat ermöglicht oder zumindest begünstigt haben. Schauen wir uns diese Schwachstellen Schritt für Schritt kurz an. Legaler Waffenbesitz in jungen Jahren. Der 21-jährige Täter von Graz konnte sich legal eine Pistole und eine Schrotflinte beschaffen. Er hatte keine Vorstrafen, bestand den vorgeschriebenen Psychotest und erfüllte alle gesetzlichen Vorgaben und galt somit als verlässlich. Kritiker fordern nun eine Verschärfung des Waffenrechts. Dann die unzureichende psychologische Prüfung. Der obligatorische Psychotest dauert meistens nur 45 bis 90 Minuten und dient der groben Risikoeinschätzung. Fachleute betonen, dass in dieser kurzen Zeit tiefere Störungen kaum erkannt werden können. Fehlender Informationsaustausch. Obwohl der Täter beim Bundesheer als psychisch untauglich galt, konnten diese Daten nicht an den Waffenbehörden übermittelt werden. Ein strukturelles Problem, das schwerwiegende Folgen hatte. Keine Frühwarnsysteme. Der Täter lebte zurückgezogen, galt als unauffällig und dennoch lagen später Hinweise auf gefährliche Idealisierungen und detaillierte Tatpläne vor. Doch es fehlte an Meldewegen und Sensibilität im Umfeld. Das Fazit ist eine Kombination aus rechtlichen Lücken, oberflächlichen Prüfungen und mangelnder Kommunikation zwischen Behörden, ermöglichten Zugang zu tödlichen Waffen mit fatalen Folgen.
Die gute Nachricht ist, dass Österreich tatsächlich dabei ist, Konsequenzen aus all dem zu ziehen. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurden unmittelbar nach der Tat Reformschritte angekündigt. Schauen wir uns als nächstes an, was sich gesetzlich und strukturell ändern soll, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Schon wenige Tage nach dem Amoklauf hat die Bundesregierung klargestellt, dass jetzt alles auf den Prüfstand gestellt werden muss. Innerhalb kürzester Zeit wurden konkrete Gesetzesverschärfungen präsentiert. Ein ungewöhnlich schneller und parteiübergreifender Zusammenschluss in der sonst oft polarisierenden Sicherheitspolitik. Hier fassen wir die wichtigsten geplanten Änderungen in Österreich zusammen. Strengere Waffengesetze. Bundeskanzler Christian Stocker und Präsident Van der Bellen betonen, dass das geltende Waffenrecht überprüft und falls nötig verschärft wird. Tatsächlich hat die Regierung schon erste Maßnahmen beschlossen. Das Mindestalter für den Kauf besonders gefährlicher Waffen, gemeinsam Waffen der Kategorie B, zum Beispiel Pistolen und Halbautomatikgewehre, sollen von 21 auf 25 Jahre erhöht werden. Außerdem wird die Abkühlphase nach dem ersten Waffenkauf deutlich verlängert. Bisher mussten Erstkäufer nur 3 Tage warten, bis sie ihre neue Waffe in den Händen halten durften. Künftig sollen es 4 Wochen sein. Das soll impulshaftes Handeln verhindern und den Behörden mehr Zeit für Überprüfungen geben. Psychologische Eignungstests für Waffenkäufer will man ebenfalls ernster nehmen. Sie sollen eine neue Bedeutung bekommen, heißt es von Regierungsseite. Diskutiert wird zum Beispiel, diese Tests zu verschärfen und regelmäßiger zu wiederholen, statt nur einmalig vor Erstausstellung der Waffenbesitzkarte. Auch, dass Psychologinnen künftig Zugriff auf relevante Gesundheitsdaten der Antragsteller haben oder zumindest Vortests im Bundesheer einsehen können, steht im Raum. Entscheidend ist eine weitere Änderung. Der Datenaustausch zwischen Bundesheer und Waffenbehörden wird endlich ermöglicht. Konkret bedeutet das, wenn jemand, wie der Grazer Täter, bei der Stellung als psychisch untauglich auffällt, sollen die zivilen Behörden das künftig erfahren, bevor sie ihm einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte ausstellen. Dieses Versäumnis der Vergangenheit wird also bearbeitet. Vizekanzler Babler formulierte es so: Wer gefährlich ist, soll keine Waffen mehr besitzen. Künftig soll das System solche Personen besser erkennen und ausschließen. Unberührt bleibt vorerst, dass einige Waffen ab 18 erhältlich sind, etwa gewisse Jagd- oder Sportgewehre. Hier scheiden sich politisch die Geister. Während etwa die Grazer Bürgermeisterin Kahr radikal ein vollständiges Verbot privater Schusswaffen fordert und Expertinnen vorschlagen, Pistolen überhaupt nur noch mit Sondergenehmigung, also de facto gar nicht mehr freikäuflich, zuzulassen, bremst die Regierung dieses Ansinnen. Für Jägerinnen soll sich nichts ändern, heißt es. Sport, Schrotflinten bleiben ab 18 erlaubt. Allerdings dürfte die Altersanhebung auf 25 bei Kategorie B-Waffen bereits eine erhebliche Verschärfung darstellen, die über die bisherigen EU-Vorgaben hinausgeht. Die innenpolitische Debatte ist hier noch im Gange. Fest steht aber, Österreichs Waffengesetz, das bislang relativ liberal war, wird strenger werden. Der öffentliche Druck nach Graz ist enorm, zumal bekannt wurde, dass die Zahl registrierter Schusswaffen in Österreich in den letzten 10 Jahren um 70% gestiegen ist, auf über 1,5 Millionen Waffen. Also das hat mich auch schockiert.
Das ist irre.
Diese Entwicklung will die Politik nun bremsen. Mindestens ebenso wichtig wie gesetzliche Schritte bei den Waffen sind die Maßnahmen im Bildungs- und Präventionsbereich. Kanzler Stocker erklärte, man werde die Zahl der Schulpsychologinnen in den nächsten 3 Jahren verdoppeln. Bislang kam in Österreich ein Schulpsychologe, eine Schulpsychologin auf rund 5.600 Schüler, eine viel zu hohe Quote, wie nicht nur Expertinnen anmerken. Spätestens jetzt wolle man hier ansetzen, so Stocker. Schulpsychologie muss künftig nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein. Zusätzlich wurde angekündigt, auch die Schulsozialarbeit deutlich auszubauen, damit jede Schule Zugang zu professioneller sozialpädagogischer Betreuung hat. Gerade um Fälle von Mobbing, Ausgrenzung oder psychischen Problemen früh aufzufangen, sind Schulsozialarbeiterinnen und Psychologinnen essentiell. In der Steiermark wurde unmittelbar eine Expertenrunde Sicherheit an Schulen eingesetzt, die schon erste Maßnahmen skizziert hat. Dort spricht man ebenfalls von mehr psychosozialem Personal an Schulen und besserer Vernetzung mit Jugendeinrichtungen und der Polizei. Wenn ein Jugendlicher Anzeichen von Radikalisierung, Depression oder zum Beispiel Aggressionen zeigt, soll er oder sie künftig schneller Hilfe bekommen, bevor sich solche Probleme zu einer Tragödie auswachsen. Auch die physische Sicherheit der Schulgebäude wird überdacht. Der Tatort, das Bundesoberstufenrealgymnasium 3 Schützengasse, hatte zwar Notfallpläne. Ironischerweise fand dort nur 2 Wochen vor der Tat eine behördliche Amokübung statt, was im Nachhinein wohl einige Leben rettete. Dennoch will man nun allgemein die Sicherheit spürbar und nachhaltig erhöhen, so der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohnsinner. Diskutiert werden erweiterte Schließsysteme an Schultüren, wie etwa automatisches Abschließen nach Unterrichtsbeginn oder Zutrittskontrollen. Auch sichere Rückzugsräume innerhalb der Schulen sind ein Thema, also Räume, die im Notfall von innen verriegelbar und besonders geschützt sind, wo sich Schülerinnen und Lehrerinnen verschanzen könnten. Weiters angeregt wurde eine Art internes Alarmsystem per Lautsprecher oder Smartphone-App, um bei Gefahr schnellstmöglich alle im Gebäude zu warnen. Und schließlich sollen Krisen- und Notfallübungen zur Routine werden, analog zu den bereits üblichen Feueralarmübungen.
Ich finde es so interessant, dass sie jetzt andenken, dass sie das mit Smartphone machen, weil relativ kurz vor der Tat gab es war das Wien? Ich weiß gar nicht mehr.
Dass
man Smartphones verbietet im Unterricht. Ja. Und ich denke mir...
Das habe ich mir da auch gedacht, ja.
Ja, aber schau dir solche Situationen an.
Ja.
So konnten zumindest die Schüler und Schülerinnen noch...
Ist ja auch bei Naturkatastrophen, ne? So.
Ja.
Du hast dein Handy immer dabei.
Ja.
Also wenn man... Die meisten Menschen erreicht man halt dadurch, dass man ihnen eine Nachricht aufs Handy schickt. Weil wer hört heutzutage noch Radio? Niemand.
Nein, eben. Und ich denke mir halt schon, wenn die dann auch im Unterricht, weil sie dann überlegt haben, ja, ob sie Handys einsammeln sollen und so weiter. Schau dir diesen Fall an. Wäre da noch Zeit gewesen, dass man anfängt, Handys auszuteilen?
Und ich weiß auch nicht, wie viel Sinn das über diese Lautsprecher macht, weil der Täter hört das ja dann auch. Also
ja, die Lautsprecher, das sieht man ja in Amerika, das ist wie bei uns der Feueralarm.
Also es ist dann nur so ein Signal.
Signalton oder Achtung, Amoklauf, irgendwie sowas.
Ja.
Der Täter weiß ja, was er gerade macht.
Ja, sicher. All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, im Ernstfall schneller zu reagieren und die Zahl der Opfer so gering wie möglich zu halten. Allerdings mahnen einige Experten auch zur Besonnenheit. Schulen dürften nicht zu Hochsicherheitstrakten werden. Die Abschottung dürfte nicht so weit gehen, dass sich Kinder und Jugendliche nicht mehr frei entfalten können. Es gilt also, ein Gleichgewicht zu finden, Sicherheit erhöhen ohne das Vertrauen in die Schule als offenen Lernort zu verlieren. Kurz erwähnen möchten wir auch, dass die Regierung einen Entschädigungs- und Härtefonds von 20 Millionen Euro eingerichtet hat, um die Hinterbliebenen der Opfer und die Schulgemeinschaft finanziell zu unterstützen. Geld kann den Verlust eines geliebten Menschen nicht aufwiegen, aber es soll zumindest materiell helfen, etwa für psychologische Betreuung, Therapie oder um Familien Zeit zur Trauer zu geben, ohne sofort wieder arbeiten zu müssen. In Graz selbst wurden mehrere Trauerzeremonien abgehalten und es gibt Überlegungen, an der Schule eine Gedenkstätte einzurichten und eventuell sogar die Schule umzubenennen, um einen Neuanfang zu erleichtern.
Man spürt jedenfalls, es tut sich etwas. Der Schock sitzt so tief, dass Politik und Gesellschaft in Österreich jetzt bereit sind, Veränderungen umzusetzen, die lange als nicht dringend galten. Natürlich werden diese Reformen die Tat nicht ungeschehen machen. Aber sie sind wichtig, um zumindest die Wahrscheinlichkeit künftiger solcher Taten zu verringern. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Das sagt auch Manuel Heinemann, ein Psychologe und Bedrohungsanalyst. Das Risiko für Amokläufe lässt sich nie auf Null reduzieren. Doch jedes bisschen weniger Risiko zählt. Damit kommen wir zum nächsten großen Themenblock. Wer war der Täter? Was wissen wir über seine psychische Verfassung? Und welche Warnsignale gab es womöglich, die man ernster hätte nehmen können? Über Täter von School-Shootings zu sprechen ist immer heikel. Wir wollen ihn keinesfalls glorifizieren oder ins Zentrum stellen. Im Gegenteil. Aber um zu verstehen, wie es zu der Tat kam, müssen wir uns anschauen, wer dieser junge Mann war, der so etwas Schreckliches getan hat. Die Polizei, die Medien und auch Leute aus seinem Umfeld haben in den letzten Tagen ein Bild von ihm gezeichnet, das vor allem eins zeigt. Er war ein sehr isolierter, innerlich zutiefst konflikthafter Mensch.
Fangen wir mit den Fakten an, die die Ermittler bekannt gegeben haben. Der Täter, nennen wir ihn Arthur A., war 21 Jahre alt und ein ehemaliger Schüler genau jener Schule, an der er das Attentat verübte. Er hatte die Schule einige Jahre zuvor ohne Abschluss verlassen. Laut Innenminister Gerhard Karner fühlte er sich in seiner Schulzeit gemobbt und suchte offenbar später eine Form von Vergeltung. Medienberichte stützen das. Die Salzburger Nachrichten schrieben am Tattag, Arthur A. habe über erlittene Kränkungen in der Schule gesprochen und Rachegefühle könnten ein Motiv gewesen sein. Offiziell bestätigt ist das Motiv zwar bis heute nicht, aber Expertinnen halten die Mobbing-These für sehr plausibel.
Nach seiner Schulzeit verlor sich Arthur A. zunehmend in seiner eigenen Welt. Er unternahm offenbar kaum Versuche, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Im Gegenteil, er lebte laut Polizei äußerst zurückgezogen und wollte am normalen Leben draußen in der realen Welt nicht mehr teilnehmen. Sein ehemaliger Nachbar beschrieb ihn als schmächtigen jungen Mann, der stets mit Kapuze und Kopfhörern herumlief und kaum redete. Er hatte wenige bis gar keine engen Freunde im echten Leben. Sein größtes Hobby war das Zocken von gewaltreichen Ego-Shooter-Videospielen am Computer. Nächtelange Sessions in virtuellen Ballerspielen. Das schien ihm letztlich näher zu sein als jeder reale soziale Interaktion. Natürlich machen Videospiele allein keinen Mörder, aber in Kombination mit seiner Isolation verstärkten sie wohl seine Flucht in Fantasiewelten, wo Gewalt eine Lösung ist.
Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Fall ist, dass der Täter während seiner Musterung als psychisch untauglich eingestuft wurde. Laut Berichten der Kronenzeitung war dies vor allem auf seine starke Introvertiertheit zurückzuführen, was ihn in seiner Fähigkeit, sich in Gruppen zu integrieren und in stressigen Situationen belastbar zu bleiben, einschränkte. Diese Merkmale könnten auf tiefere psychische Belastungen wie soziale Angststörungen hindeuten, die ihn für den Militärdienst weniger geeignet machten. Das Bundesheer ergriff also Maßnahmen, um ihn von dieser Verantwortung zu entbinden. Jedoch gab es im weiteren Verlauf eine Lücke im Informationsaustausch, sodass andere Institutionen nicht rechtzeitig über seine psychischen Schwierigkeiten informiert wurden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Arthur nach der Musterung Unterstützung im therapeutischen Bereich erhalten hat oder diese selbst suchte. Der Jugendpsychiater Paul Plehner beschreibt dies als ein häufiges Phänomen bei jungen Männern, bei denen gesellschaftliche Normen und die Wahrnehmung von Männlichkeit oft Barrieren darstellen, wenn es darum geht, bei psychischen Problemen Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Betroffene in solchen Fällen zurückziehen und Schwierigkeiten haben, ihre Bedürfnisse offen anzusprechen. Arthur A. zog sich in dieser Phase wohl zunehmend in virtuelle Welten zurück, was möglicherweise eine Strategie war, mit seinen inneren Konflikten umzugehen.
In den Monaten vor der Tat gab es dennoch einige Anzeichen, die im Nachhinein wie Warnsignale wirken. Erstens begann Arthur A. im Frühjahr 2025, sich intensiv mit Schusswaffen zu beschäftigen. Ganz legal, aber obsessiv. Im März trat er einem Schützenverein in Graz bei. Dort erschien er mindestens einmal pro Woche zum Übungsschießen mit Vereinspistolen. Er verhielt sich unauffällig, sprach kaum mit den anderen, schoss still seine Serie nach Serie auf Zielscheibe. Dabei soll er bereits angekündigt haben, dass er bald eine Waffenbesitzkarte beantragen wollte. Er bereitete sich also zielstrebig darauf vor, scharf schießen zu können. Für die Vereinsmitglieder war er einfach ein introvertierter Neuling. Niemand konnte ahnen, dass er bereits eine konkrete Gewalttat plante. Aber rückblickend ist klar, er steigerte sich hinein. Die Ermittler fanden bei der Hausdurchsuchung Aufzeichnungen, die zeigen, dass er den Angriff detailliert geplant hatte. Stundenplan der Schule, welche Räume er aufsuchen will, alles. Außerdem entdeckt die Polizei, wie erwähnt, eine nicht funktionstüchtige Rohrbombe und verworfene Pläne für einen Sprengstoffanschlag in seinem Zimmer. Das deutet darauf hin, dass er ursprünglich womöglich noch weitaus größeren Schaden anrichten wollte, dann aber doch nur in Anführungszeichen mit Schusswaffen vorging. All diese extremen Entwicklungen hat er niemanden anvertraut. Er hat aber offenbar einige Spuren im Internet hinterlassen. Die Ermittler stellten fest, dass Arthur A. ein glühender Verehrer früherer Amokläufe war. Er hatte sich in Foren oder Archiven über zurückliegende Schulmassaker informiert und möglicherweise identifizierte er sich mit den Tätern. Das ist ein leider häufiges Phänomen. Diese Tätertypen stilisieren frühere Schulschützen zu ihren Idolen. Daher warnen Experten auch stets, man solle dem Täter in den Medien nicht zu viel Raum geben, um keinen Nachahmer zu inspirieren. Arthur A. scheint dieser toxischen Ideologie verfallen zu sein. Er wollte vielleicht selbst Teil seiner traurigen Geschichte werden und hat deshalb so akribisch geplant.
Das Tragische, kaum jemand bemerkte die leisen Warnzeichen. In der Schule war Arthur längst abgemeldet und auch während seiner Schulzeit soll er nie durch Drohungen oder aggressives Verhalten aufgefallen sein. Der steirische LKA-Chef Michael Lohnecker erklärt, es gibt keine Hinweise, dass er je gegenüber der Schule, Mitschülern oder Lehrern Groll- oder Rachegedanken geäußert hat. Auch im privaten Umfeld galt er als unauffällig. Er lebte mit seiner Mutter in einem Vorort von Graz. Hinweise auf konkrete Pläne gab es laut dieser keine. Bis zum Morgen des 10. Juni. An diesem Tag nahm Arthur A. ein Abschiedsvideo auf. Darin wandte er sich an seine Eltern, entschuldigte sich und kündigte an, in Anführungszeichen, etwas aus freien Stücken zu tun. Er schickte die Aufnahme per Handy an seine Mutter, offenbar gegen 10 Uhr, fast zeitgleich mit dem Beginn des Amoklaufs. Doch sie öffnete die Nachricht erst rund 24 Minuten später. Als sie bewusst wurde, was ihr Sohn vorhatte, alarmierte sie sofort die Polizei. Doch da war es bereits zu spät. Um 10.07 Uhr hatte Arthur A. seine grausame Tat vollendet und sich anschließend das Leben genommen. Man kann nur erahnen, welches Entsetzen diese Mutter in jenem Moment durchlebte und wie hilflos sie war, obwohl sie noch versuchte, einzugreifen.
Was hätte man also früher tun können? Hätte Schule, Psychiatrie oder Familie irgendwas bemerken und eingreifen können? Das ist schwer zu beantworten, denn vieles war versteckt. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber man will ja für die Zukunft lernen. Die Schule hätte vielleicht schon beim Thema Mobbing mehr tun können, bevor Arthur A. die Schule verließ. Offenbar fühlt er sich jahrelang als Außenseiter und Opfer. Genaue Details kennen wir nicht, aber sollte das stimmen, dann stellen sich Fragen wie: Haben Lehrer etwas davon bemerkt? Gab es Schulsozialarbeiterinnen, die mit ihm gesprochen haben? Hatten Mitschülerinnen Hinweise gegeben? Mobbing passiert oft im Verborgenen, doch wenn ein Schüler schließlich abbricht, weil er sich so quält, dann wurde Hilfe entweder nicht angeboten oder nicht angenommen. Hier zeigt sich, warum die geplante Aufstockung von Schulpsychologinnen und Sozialarbeiterinnen so wichtig ist. Im konkreten Fall war die Schule wohl überfordert. Man muss aber auch sagen, nach seinem Abgang hatte die Schule keine Handhabe mehr. Ehemalige Schülerinnen und Schüler liegen nicht mehr im Verantwortungsbereich der Lehrer. Dennoch gibt es jetzt Überlegungen, Alumni-Netzwerke und Behördenkontakte zu stärken, damit Ex-Schülerinnen und Schüler mit Problemen nicht völlig vom Radar verschwinden. Ein regelmäßiger Kontakt zur Jugendsozialarbeit oder dem AMS, falls jemand arbeitslos wird, könnte helfen, Radikalisierung früh zu bemerken. Die psychiatrische, psychologische Vorsorge hätte an zwei Punkten greifen können. Einmal beim Bundesheerpsychologen, der Arthur A. für untauglich befand. Dieser hätte theoretisch anregen können, dass der junge Mann sich in Behandlung begibt. Vielleicht ist das sogar geschehen, aber es gibt keine Auskunft dazu. Tatsache ist, Arthur A. befand sich nicht in Therapie, soweit bekannt, und war auch nie in psychiatrischer Behandlung. Der zweite Punkt war der Waffenerwerbspsychotest. Hier argumentieren Kritiker, dass dieser Test in der jetzigen Form unzureichend ist, weil er keine Tiefenprüfung zulässt. Ein Vorschlag ist, solche Gutachten umfangreicher zu gestalten, eventuell mehrere Sitzungen und zwingend Vorinformationen, wie zum Beispiel ein militärisches Gutachten oder Krankenakten mit Psychiatrieerfahrungen einzubeziehen. Auch könnte man zwei Gutachter unabhängig beurteilen lassen oder zumindest bei jungen Antragstellern so besonders streng sein. Im Endeffekt hatte die Psychologie im Fall Graz wenig Chance, weil Arthur A. sich nie freiwillig in Behandlung begab. Hier sind wir wieder bei Plenars Punkt. Junge Männer müssten ermutigt werden, Hilfe zu suchen und niederschwellige Angebote wahrnehmen. Vielleicht hätte eine engagierte Hausärztin oder Psychologin in seinem Umfeld ihn auffangen können. Aber dafür hätte Arthur sein Inneres zeigen müssen. Das tat er leider nicht. Die Familie stand Arthur am nächsten, doch auch sie merkte offensichtlich nicht, was in ihm vorging. Er lebte mit seiner Mutter, von einem Vater ist nichts bekannt in den Berichten. Die Mutter beschrieb ihn wohl als höflich und ruhig, nicht aggressiv. Sie wusste vermutlich, dass er gerne spielte oder dass im Schützenverein schoss. Aber hätten Alarmglocken schrillen sollen, als ihr 21-jähriger Sohn plötzlich echte Waffen zu Hause hatte? Das ist eine ganz schwierige Frage. In Österreich ist Sportschießen ein legales Hobby. Viele Familien hätten da wohl keinen Verdacht geschöpft, solange der Sohn verantwortungsbewusst wirkt. Arthur A. hatte sogar einen Waffenschrank und alles ordnungsgemäß, nehmen wir an. Manche Eltern hätten vielleicht versucht, auf ihren Sohn einzuwirken, dieses Hobby aufzugeben, wenn sie spürten, er steigert sich hinein. Ob die Mutter das versucht hat, wissen wir nicht. Ihr verbleibt nun das Leid und sicher die quälende Frage, hätte ich es erkennen müssen. Außenstehende sollen sich hüten, vorschnell zu urteilen. Wenn ein junger Erwachsener strikt verschlossen ist, können Eltern nicht in seinen Kopf schauen. Trotzdem ist dies ein Ansatzpunkt. Familienangehörige müssten sensibilisiert werden, was Warnsignale angeht. Zum Beispiel extreme soziale Isolation oder totale Fixierung auf Gewalt, Medien, Selbstgespräche über Rache etc. Wenn einem so etwas auffällt, sollte man nicht zögern, professionelle Hilfe einzuschalten. Leider gibt es da keine einfache Antwort. Manche Tragödien bahnen sich im Verborgenen an. Insgesamt zeigt der Fall des Grazer Täters ein erschreckendes Bild. Hier war jemand, der jahrelang Wut und Schmerz in sich aufstaute, ohne dass es je offen zutage trat. Die klassischen Warnzeichen, Drohbriefe oder gewalttätiges Verhalten oder Schulverweise fehlten. Er tarnte sein Innenleben, bis er Schluss schlug. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir nun Expertinnen zu Wort kommen lassen, die uns sagen können, was lernen wir daraus, was müssen wir ändern, um so jemanden früher zu identifizieren oder idealerweise von diesem Weg abzubringen. Damit kommen wir zum Bereich Prävention.
Nach solchen Daten stellen sich alle die verzweifelte Frage, wie können wir in Zukunft verhindern, dass so etwas wieder passiert? Absolute Garantien gibt es nicht, aber es gibt zahlreiche Maßnahmen und Ideen, die das Risiko minimieren können. Wir haben bereits einige politische Beschlüsse gehört, schärfere Waffengesetze, mehr Unterstützung an Schulen. Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und auf Fachleute hören, Psychologinnen, Soziologinnen, Sicherheitsexpertinnen. Was empfehlen Sie, um solche Gewalttaten vorzubeugen?
Zum einen die psychische Gesundheitsvorsorge ausbauen. Das ist vermutlich eine der wichtigsten Lehren. Paul Plener hat es ganz klar gesagt. Brauchen wir mehr Schulpsychologen? Ja. Das ist sicher etwas, worüber man spätestens jetzt nachdenken sollte. Mehr noch, nicht nur an Schulen, sondern generell für junge Menschen muss der Zugang zu psychologischer Hilfe leichter werden. Viele Experten fordern, dass psychische Probleme enttabuisiert werden, gerade bei jungen Männern. Es müsste normal werden, dass ein 18- oder 20-Jähriger, der zum Beispiel Depressionen oder massiven Stress empfindet, sich an eine Beratungsstelle wendet, ohne Angst vor Stigmatisierung. In Graz hat man gesehen, was passieren kann, wenn jemand jahrelang alles in sich hineinfrisst. Hier schlagen Fachleute vor, Früherkennung zu verbessern. Lehrer sollten in ihrer Ausbildung geschult werden, Alarmzeichen wie extremer sozialer Rückzug, aggressives Zeichen, Schreiben oder Andeutungen von Suizid oder Gewalt ernst zu nehmen und an Schulpsychologinnen zu melden. Auch Mitschülerinnen und Freunde und Freundinnen sollten ermutigt werden, sich zu melden, wenn jemand gefährdet wirkt. Nach dem Motto, lieber einmal zu oft Hilfe geholt, als einmal zu wenig. Dafür braucht es aber die genannten Ressourcen an Personal. Zweitens plädiert man für mehr Monitoring und Bedrohungsmanagement. Das bedeutet, verschiedene Institutionen sollten besser vernetzt sein, um auffällige Personen im Blick zu haben. Ein Beispiel ist ja der Datenaustausch zwischen Militär und Waffenbehörde, der jetzt kommt. Das ist ein klassisches Monitoring-Instrument. Ein anderes sind sogenannte Threat Assessment Teams, wie sie in den USA existieren. Interdisziplinäre Teams aus Psychologen, Polizisten und Sozialarbeiterinnen, die bei Hinweisen auf mögliche Gewaltbereitschaft eines Jugendlichen eine Gefährdungsbeurteilung machen. In Österreich gab es so etwas bisher kaum, aber nach Graz wird der Ruf laut, so ein Bedrohungsmanagementsystem aufzubauen. Die Zusammenarbeit von Schulen mit der Polizei soll intensiviert werden. In Graz und der Steiermark gibt es Präventionsbeamte der Polizei, die an Schulen gehen. Dieses Programm soll ausgeweitet werden. Man denkt auch an Meldesysteme für Social Media. Plener wies darauf hin, dass viele Täter vorher zum Beispiel Fotos mit Waffen posten. Hier könnte die Cyberpolizei oder auch die Zivilgesellschaft ansetzen. Wenn jemand auf Instagram oder TikTok plötzlich mit echten Waffen prahlt oder Gewalt ankündigt, meldet es. In manchen Ländern gibt es anonyme Hotlines für solche Tipps. In unserem Fall postet Arthur A. anscheinend kurz vor der Tat ein Foto aus der Schule. Das berichtet zumindest die FAZ, dass er wohl ein Bild online stellte. Leider passierte das so knapp vor der Tat, dass niemand mehr reagieren konnte. Dennoch, Monitoring von Online-Aktivitäten, natürlich datenschutzkonform, wird als wichtige Präventionsmaßnahme diskutiert.
Ein weiterer Punkt: Schulsozialarbeit und Anti-Mobbing-Arbeit stärken. Viele Amokläufer in der Vergangenheit, ob in den USA, Deutschland oder anderswo, hatten eine Geschichte von erlebtem Mobbing oder sozialen Demütigungen. Fachleute sagen, Schulen müssen hier proaktiv gegensteuern. In jeder Schule sollte es Programme zur Gewaltprävention, Wertevermittlung und vor allem klare Anlaufstellen für Mobbingopfer geben. Auch Mobbingtäter müssen betreut werden, damit sich solche Dynamiken nicht hochschaukeln. Die Grazer Bildungsdirektion hat angekündigt, die Anti-Mobbing-Konzepte an allen Schulen zu evaluieren und zu verbessern, damit niemand durchs Raster fällt. Es reicht nicht, einen Schüler nach einer Schlägerei zu suspendieren. Man muss das Warum verstehen und bearbeiten. Warum wurde dieser Schüler oder diese Schülerin gewalttätig? Prävention heißt auch, eine Schulkultur der Achtsamkeit schaffen, in der Lehrkräfte und Schülerinnen füreinander einstehen und psychische Probleme ernst nehmen.
Wichtig ist vielen Expertinnen zudem die Kontrolle des Waffenbesitzes, also nicht nur das Gesetz auf dem Papier, sondern dessen Umsetzung in der Praxis. Da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen fordert Plenar, der Psychiater, ganz klar, das liberale Waffengesetz in Österreich zu einer strengeren Regelung kommen muss. Wir haben ja schon die beschlossenen Änderungen besprochen, also höheres Alter oder längere Wartezeit. Experten gehen teils noch weiter. Sie schlagen vor, dass halbautomatische Waffen, also zum Beispiel Pistolen, wie sie der Täter benutzte, generell schwerer erhältlich sein sollten, vielleicht wie Kriegswaffen behandelt werden, also Kategorie A, nur mit Sonderbewilligung bekommen. Dann wäre es für Zivilisten praktisch unmöglich, solche Waffen zu besitzen. Das wird politisch aber heftig diskutiert. Denn Sportschützen und Waffenlobby laufen dagegen Sturm. Einig sind sich aber alle seriösen Fachleute, dass junge Menschen keinen leichten Zugang zu Waffen haben dürfen. Die Erhöhung auf 25 Jahre für bestimmte Waffen ist da ein Schritt. Manche regen auch an, regelmäßige Überprüfungen von Waffenbesitzern einzuführen, zum Beispiel alle 5 Jahre eine Verlaufsüberprüfung der Verlässlichkeit. Dann könnte auffallen, wenn jemand in der Zwischenzeit psychisch abgebaut hat oder Anzeigen wegen häuslicher Gewalt dazu kam. Ein anderer präventiver Ansatz ist, was man in den USA Red Flag Laws nennt, sinngemäß zeitweiliges Entwaffnen bei Gefahr. Wenn zum Beispiel Angehörige oder Ärzte merken, Person X ist akut psychisch instabil, könnte man behördlich verfügen, dass ihre Waffen vorübergehend eingezogen werden. So etwas gibt es in Österreich bisher nicht, wird aber diskutiert.
Auch der Schießverein als Institution reflektiert nun, was er besser machen könnte. Ein Verantwortlicher des Grazer Vereins meinte: Wir passen seit Jahrzehnten aufeinander auf, aber so etwas trifft jeden von uns hart. Er schlägt, wie schon erwähnt, ein Frühwarnsystem vor, damit Vereine auffällige Mitglieder melden können. Außerdem denkt man darüber nach, die Ausbildung für den Waffenführerschein zu verlängern und intensiver zu gestalten. Bislang kostet der Psychotest zwar 283 Euro, aber wie wir wissen, filtert er nicht alles. Vielleicht wären verpflichtende psychiatrische Gutachten bei Zweifelsfällen angebracht. Das heißt, wenn ein Gutachter sich unsicher ist, muss derjenige zu einem Facharzt. Solche Ideen stammen unter anderem vom Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement, das Manuel Heinemann vertritt.
Auch Medien und Öffentlichkeit spielen eine Rolle in der Prävention. Wie wir über solche Daten berichten, kann Einfluss auf potenzielle Nachahmer haben. Plena warnte explizit, man will wenig Identifikationspotenzial bieten. Je weniger Beschäftigung mit dem Täter und seinen möglichen Motiven passiert, umso besser. Deshalb versuchen wir in dieser Folge auch, dem Täter keine unangemessene Aufmerksamkeit zu schenken. Wir möchten keine Bühne bieten für etwaige stille Bewunderer solcher Gewalt. Dieser Ansatz, oft No-Notoriety-Prinzip genannt, soll verhindern, dass labile Personen sehen, ah, da bekomme ich weltweite Aufmerksamkeit, wenn ich sowas mache. Stattdessen sollte man den Fokus auf die Opfer und die Lösungssuche richten. Nach dem Grazer Amoklauf hat die Polizei rasch via Social Media appelliert, keine Videos der Tat oder des Einsatzes zu teilen, um Sensationsgier einzudämmen. Diese Verantwortung liegt bei uns allen. Zum Schluss möchte ich noch hervorheben, was alle Fachleute uns mitgeben. Es braucht ein Zusammenspiel aller Maßnahmen. Technische Sicherheit alleine reicht nicht, wenn die sozialen Faktoren ignoriert werden. Andererseits nützen 100 Psychologinnen wenig, wenn jemand dennoch ein Sturmgewehr zu Hause haben darf. Es geht um ganzheitliche Prävention, vom Elternhaus über Kindergarten und Schule bis hin zu Gesetz und Exekutive muss ein Netz gespannt sein, das idealerweise auffängt, bevor jemand zum Täter wird.
Diese Einsichten machen Hoffnung, dass wir aus dieser Tragödie lernen. Aber sie lassen uns auch demütig erkennen, wie komplex die Ursachen solcher Taten sind. Wir haben über Bürokratie und Gesetze gesprochen, über Psychologie und Soziales. Bevor wir nun zum Ende kommen, möchten wir noch das tun, was Plena und andere als so wichtig erachten und wir auch: den Opfern Raum geben. Lasst uns über diejenigen sprechen, die an jenem 10. Juni 2025 ihr Leben verloren. Nicht als bloße Zahlen, sondern als Menschen mit Träumen, Plänen und Hintergründen.
Die Nachrichten sprachen von 10 Toten. Doch hinter dieser Zahl stehen 10 Welten, die ausgelöscht wurden. 10 Familien, für die der Albtraum real wurde. In diesem Abschnitt möchten wir einige der Opfer des Grazer Schulmassakers vom 10. Juni 2025 würdigen. Es fällt uns nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber es ist uns ein Anliegen, ihre Namen, soweit bekannt, und ihre Geschichten in Erinnerung zu rufen. Österreich trauert um 7 weibliche und 3 männliche Opfer. 7 Mädchen und Frauen, darunter eine erst 14-jährige, 4 15-jährige Schülerinnen und eine 16-jährige und eine 59-jährige Lehrerin. Sowie 3 Burschen im Alter von 17 Jahren. 9 von ihnen waren Jugendliche, voller Zukunftspläne. Eine war eine engagierte Pädagogin, die seit Jahrzehnten Wissen vermittelte. Beginnen wir mit der jüngsten Schülerin, gerade einmal 14 Jahre alt. Ihr Name wurde in den Medien nicht öffentlich genannt, aber man kann sich vorstellen, ein Mädchen in der 4. Klasse Oberstufe. Vielleicht hätte sie nächstes Jahr die Matura begonnen. Sie war das jüngste Opfer, ein Kind, das nie erwachsen werden darf. Stellvertretend für sie kann man anführen. Ihre Klassenkameradinnen beschreiben sie als fröhlich und hilfsbereit. Wir können nur ahnen, welche tiefe Lücke sie in ihrer Familie hinterlässt. Das kann man mal echt gleich sehen.
Ein anderer Schüler, 17 Jahre alt, hätte in der Woche nach der Tat seinen 18. Geburtstag gefeiert. Seine Familie hatte sicherlich schon eine Feier geplant. 18 Kerzen für den Schritt ins Erwachsenenleben. Doch nun blieb der Kuchen unberührt. Dieser junge Mann stand kurz vor dem Schulabschluss. Vielleicht hätte er diesen Sommer maturiert. Sein Vater, ein französischer Staatsbürger in Graz, identifizierte ihn als Opfer. Ein 17-jähriger französisch-österreichischer Schüler. Er wollte anonym bleiben, aber bestätigt der Presse, mein Sohn ist unter den Opfern. Man spürt die unendliche Trauer dahinter. Dieser Schüler mit doppelter Staatsbürgerschaft war zweisprachig aufgewachsen und träumte, so hört man, von einem Studium im Ausland. Seine Zukunft wurde ihm geraubt.
Besonders bewegt hat viele das Schicksal von Lea, 15 Jahre alt. Lea stammte aus einer kosovarischen Familie, die vor einigen Jahren nach Österreich gezogen war, um den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie besuchte das Burg Dreischützengasse und war eine gute Schülerin, mehrsprachig und voller Energie. Leas Onkel schrieb auf Facebook: Mit gebrochenem Herzen und großem Schmerz teilen wir mit, dass unsere Enkelin Lea ihr Leben verloren hat. Ihre Angehörigen in Kosovo und Graz stehen unter Schock. Lea wird in Graz beerdigt, fern der alten Heimat, die doch zur neuen Heimat geworden war.
Wir dürfen auch die Lehrerin nicht vergessen, die ihr Leben ließ. Sie war 59 Jahre alt und unterrichtete Deutsch und Englisch am Burg. Viele nannten sie eine herzensgute Pädagogin, die bis zuletzt für ihre Schüler da war. Tragischerweise kannte sie den Täter persönlich. Sie hatte Arthur A. vor Jahren in Englisch unterrichtet. Ob er gezielt auf sie abgesehen hat, wissen wir nicht. Fest steht, diese Lehrerin wurde in Kugelhagel schwer verwundet und erlag 8 Stunden später im Krankenhaus in Verletzungen. Sie hatte Familie, sie hatte Kolleginnen, sie hatte wahrscheinlich Pläne für ihren Ruhestand in ein paar Jahren. Stattdessen trauern nun ihre Angehörigen und die gesamte Schulgemeinschaft um eine Frau, die ihr halbes Leben dem Lernen gewidmet hatte. Man könnte sagen, sie starb im Dienst, während sie ihre Schülerinnen und Schüler beschützte. Berichten zufolge warnte sie ihre Klasse noch und versuchte, die Tür zu blockieren, als der Schütze vor ihrem Raum auftauchte.
Neben diesen genannten gibt es weitere Opfer, von denen wir teils wenig wissen. Eine 16-Jährige, deren Freundinnen erzählen, sie habe unglaublich gern getanzt und wollte Tänzerin werden. 3 15-jährige Mädchen, Freundinnen, die gemeinsam zur Prüfung erschienen waren. Und 2 weitere 17-jährige Burschen, vermutlich aus der Abschlussklasse, die gerade in den letzten Schulwochen waren. Einer davon war laut Medien ein Austauschschüler aus Polen, ein 17-jähriger polnischer Staatsbürger, der in Graz zur Schule ging. Auch er zählt zu den Opfern. Sein Heimatland trauert mit. Die polnische Gemeinde in Österreich legte Kerzen und Fahnen nieder, als sie von ihm erfuhren.
Jedes dieser jungen Leben war wertvoll und einzigartig. Wir können ihre Namen hier nicht alle nennen, auch aus Datenschutz und Respekt, da einige Familien das nicht wünschen. Aber stellvertretend haben wir ein paar Schicksale skizziert, um zu begreifen, da wurden Hoffnungen und Träume zerstört. Ein Mädchen, das Ärztin werden wollte. Ein Junge, der fürs Fußballtraining lebte. Eine Schülerin, die erst kürzlich einen Poetry Slam gewonnen hatte. Diese Details dringen nach und nach ans Licht und machen das Unfassbare greifbar.
In Graz fanden kurz nach der Tat mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Hunderte Menschen legten Blumen und Kuscheltiere nieder. Ein Lichtermeer entstand vor dem Schulgebäude. Auf dem Hauptplatz versammelten sich Trauernde bei einer offiziellen Gedenkfeier. Kerzen mit der Aufschrift »Graz ist solidarisch« prägten das Bild. 3 Tage lang wehten die Flaggen in ganz Österreich auf Halbmast, ein Zeichen stiller Einheit über politische Grenzen hinweg. Für die Hinterbliebenen bleibt der Schmerz unermesslich. Doch vielleicht spendet ihnen die große öffentliche Anteilnahme zumindest etwas Trost. Und die Hoffnung, dass die Namen der Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Eine Gedenktafel an der Schule könnte dafür ein sichtbares Zeichen setzen, für kommende Generationen, die wissen sollen, was geschehen ist.
Am Ende bleibt uns, den Opfern dieser entsetzlichen Tat ein ehrendes Andenken zu bewahren und zugleich die richtigen Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen, damit ihr Tod nicht umsonst war. Wir haben heute versucht, uns dem Unfassbaren auf eine respektvolle Weise zu nähern. Wir haben über systematische Fehler gesprochen und darüber, welche Schritte nun unternommen werden, um sie zu beheben. Wir haben das Innenleben des Täters beleuchtet, ohne ihn zu verherrlichen, und daraus gelernt, wie wichtig Prävention und psychische Gesundheit wären. Wir haben auf Fachleute gehört und Ideen diskutiert, wie man Amokläufe verhindern kann. Und wir haben uns die Zeit genommen, einige der jungen Menschen und die Lehrerin zu würdigen, die wir verloren haben.
Für uns als Österreicherinnen war diese Episode eine der schwersten, die wir bis jetzt gemacht haben. Die Geschehnisse in Graz gehen uns nah. Aber wir wollten dieses Gespräch unbedingt führen, gerade weil es persönlich ist. True Crime ist nicht nur Sensation, es kann auch Aufarbeitung und Mahnung sein.
Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Opfer. Mögen sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, und mögen unsere Gesellschaft und Politik alles tun, um solche Taten in Zukunft zu vereiteln. In Graz hat man am Tag nach dem Amoklauf eine Minute lang innegehalten und geschwiegen. Vielleicht können wir zum Abschluss dieser Folge symbolisch dasselbe tun. Innehalten und an Lea, an die 14-Jährige, an den fast 18-Jährigen, an die Lehrerin und alle anderen denken.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Passt gut auf euch und eure Mitmenschen auf. Wenn euch etwas beschäftigt oder ihr Warnsignale seht, habt den Mut, um Hilfe zu bitten.
In diesem Sinne schließen wir die heutige Folge. Bleibt sicher, bleibt achtsam und bis zum nächsten Mal.